Stell dir vor, du überschreitest so eine unsichtbare Grenze. Auf der einen Seite gelten unsere ganz normalen, komplexen Regeln des Alltags. Weißt du, du kannst verhandeln, Kompromisse schließen, Graustufen akzeptieren.
Ja, genau. Wenn man einen Fehler macht, kann man ihn oft irgendwie ausbügeln.
Exakt. Aber auf der anderen Seite, also auf diesem exakt vermessenen Rechteck aus grünem Rasen, da wird plötzlich alles auf ein komplett simples, fast schon brutales Konzept reduziert.
Absolut.
Es gibt nur zwei Tore, einen Ball und eine unerbittliche tickende Uhr.
Ein völlig in sich geschlossenes Universum, sozusagen.
Richtig. Und wir kommen zu unserem heutigen Deep Dive. Wir tauchen heute genau in dieses Universum ein. Und unser Ausgangsmaterial für diesen Deep Dive ist total faszinierend. Es ist nämlich ein Deutsch-Lernvideo.
Ja, genau.
Ein Video, das die Sprache anhand dieses riesigen Themas vermittelt, der Fußballweltmeisterschaft. Und für dich als Zuhörer ist das die perfekte Gelegenheit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.
Total. Wir dekodieren ja nicht nur das spezifische Vokabular, also die Sprache des Fußballs, sondern wir analysieren auch die komplexe Mathematik und Dramatik hinter diesem größten WM-Turnier aller Zeiten.
Und das ist mir ganz wichtig, am Anfang zu sagen, du musst absolut kein Hardcore-Fußballfanatiker sein, um das heute spannend zu finden.
Nee, überhaupt nicht.
Wenn man die Mechanik und diese absurde Logistik des Turniers erstmal versteht, ist das also, das ist fast so, als würde man einen riesigen globalen Code knacken.
Vom Mikrokosmos eines einzelnen Fußballplatzes bis hin zur Makroebene von so einem gigantischen fünfwöchigen internationalen Turnier.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Fangen wir mit den Basics an, quasi dem Grundvokabular als System.
Die Anatomie des Spiels.
Genau. Wir haben das Spielfeld, also den Fußballplatz, zwei Tore. Das Ziel ist simpel: den Ball ins gegnerische Tor schießen. Dann gibt es diese zwei Mannschaften oder Teams mit je 11 Spielern.
Richtig. Und diese 11 Spieler teilen sich in ganz klare Rollen auf: Torwart, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer.
Und wenn man sich das als hochgradig regulierten Konflikt um Territorium vorstellt, sind diese Rollen wahnsinnig spezifisch, oder?
Das Faszinierende hierbei ist wirklich, wie diese Rollen den Raum kontrollieren. Und über all dem stehen dann die Chefs auf dem Platz der Schiedsrichter und die Linienrichter.
Ja, die Schiris. Und da wollte ich direkt einhaken. Wenn wir uns das Strafsystem ansehen, mit diesen gelben und roten Karten, das ist doch im Grunde ein extrem starres Punktesystem für schlechtes Benehmen, oder? Ich meine, Verwarnung durch gelbe Karte und bei der zweiten gelben oder direkt bei rot bist du vom Platz.
Genau.
Da gibt es null Raum für Nuancen. Zwei gelbe Karten bedeuten zwingend den Rauswurf. Ist das nicht eigentlich zu unflexibel für so ein dynamisches Spiel?
Man könnte das denken. Aber, und das ist echt der springende Punkt, genau diese schwarz-weiße Struktur baut die immense Spannung überhaupt erst auf.
Ah, okay.
Weil ein System, das keine Ausnahmen zulässt, diesen extremen psychologischen Druck erzeugt. Wenn einer rausfliegt, bricht das ganze taktische Gebilde zusammen. Und das alles passiert in diesem engen Zeitraum von 90 Minuten.
Zwei 45-Minuten Halbzeiten.
Exakt. Und dann gibt es diese berüchtigte Nachspielzeit für Verzögerungen. Das ist keine exakte Wissenschaft, wo du auf eine Stoppuhr schaust, sondern das ist wirklich eine psychologische Druckkammer am Ende des Spiels.
Wahnsinn, ja. Und in diesen 90 Minuten ist ein Unentschieden, also wenn es keinen Sieger und keinen Verlierer gibt, in der Theorie ja völlig okay.
In einem normalen Spiel, ja. Ein Unentschieden reicht da aus.
Aber, und hier kommt der große erzählerische Übergang, wie passen diese 90-minütigen Mikroschlachten in ein gigantisches Makroturnier?
Tja, und genau da wird dieses Unentschieden zu einem massiven Problem.
Lass uns also über die Makroebene sprechen. Die Quellen beschreiben die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten.
Ja, das ist historisch.
Wenn wir nämlich von den regulären Spielregeln zur Turnierstruktur wechseln, ändert sich alles. In der K.O.-Phase wird zwingend ein Sieger gebraucht.
Wenn es da unentschieden steht, gibt es erstmal eine Verlängerung, zweimal 15 Minuten.
Und wenn es dann immer noch keinen Sieger gibt?
Dann kommt das Elfmeterschießen. Ein Schuss vom Elfmeterpunkt, nur der Schütze gegen den Torwart. Ein unglaublicher Stress.
Wahnsinn. Aber lass uns kurz bei der Größe dieses Turniers bleiben, weil mich das total fasziniert hat. 5 Wochen lang, vom 11. Juni bis 19. Juli, 48 Teams. So viele wie noch nie zuvor.
Ja, eine gigantische organisatorische Herausforderung.
48 Teams, nicht irgendwie die Qualität des Turniers?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen in Verbindung bringen, ist genau das die Kontroverse. Aber der Aufstiegsmechanismus aus diesen Gruppen ist echt bemerkenswert.
Den musst du mir nochmal genau erklären, weil das klang in den Quellen echt nach verrückter Mathematik.
Ist es auch. Also in der Gruppenphase spielt erstmal jeder gegen jeden. Das macht 3 Spiele pro Team.
Okay, das ist noch logisch.
Und dann kommen die Gruppenersten und die Gruppenzweiten weiter. Soweit so gut. Aber, und jetzt kommt's, es kommen auch die 8 besten Drittplatzierten weiter.
Warte. Das heißt, es gibt insgesamt 12 drittplatzierte Teams in diesen 12 Gruppen?
Richtig.
Und von diesen 12 haben dann einfach 8 Glück und kommen weiter?
Genau. Und aus diesen 48 Teams wird dann das sogenannte 16. Finale geformt. 16 Spiele, 32 Teams.
Das ist ja ein krasser psychologischer Bruch.
Absolut. In der Gruppenphase kannst du dir noch Fehler erlauben. Du kannst mal verlieren oder unentschieden spielen. Aber ab der K.O.-Phase
bedeutet jede Niederlage das sofortige Ausscheiden. Koffer packen und nach Hause.
Ganz genau. Das sofortige Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft. Und reine Theorie ist da echt trocken. Wir müssen uns das in der Praxis ansehen.
Ja, finde ich auch. Und da haben unsere Quellen ein grandioses, brandaktuelles Fallbeispiel geliefert.
Die österreichische Nationalmannschaft.
Oh ja, die Achterbahnfahrt von Österreich. Hier wird's jetzt wirklich interessant.
Lass uns mal auf die Ausgangssituation schauen. Erstes Spiel für Österreich, ein 3:1-Sieg gegen Jordanien. Das macht 3 Punkte.
Super Start.
Dann das zweite Spiel, eine bittere 0:2-Niederlage gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien.
Die Weltrangliste auf Platz 1 anführen, richtig.
Genau, sie haben Katar 2022 gewonnen und Österreich rangiert aktuell auf Platz 24, also ein harter Gegner.
Aber das bedeutet, das dritte Spiel ist das alles Entscheidende.
Richtig. Und das geht gegen Algerien, die auf Rang 28 bis 30 liegen.
Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsfakt aus dem Material. Dieses alles entscheidende Spiel findet am Sonntag um 4 Uhr morgens statt.
Ja, das ist heftig. Wegen der Zeitverschiebung.
Stell dir das mal vor. Die Fans müssen sich den Wecker für 4 Uhr morgens stellen, um zu sehen, ob ihr Team weiterkommt.
Pure Hingabe.
Aber da gab es noch diesen einen Begriff im Video, da muss ich nochmal nachhaken. Das Torverhältnis.
Mhm, sehr wichtig.
Ich vergleiche das ja gerne mit so einem finanziellen Puffer auf dem Bankkonto.
Das ist eine gute Analogie.
Also, Algerien hat nach dieser hohen Niederlage gegen Argentinien ein Torverhältnis von -2. Sie sind im Dispo quasi.
Ja.
Und Österreich hat ein Torverhältnis von 0. Die sind genau auf 0.
Und das ist genau das Detail, das hier so essentiell ist. Denn wegen dieses minimal besseren Torverhältnisses reicht Österreich schon ein Unentschieden gegen Algerien.
Weil sie dann beide einen Punkt kriegen und Österreich vorne bleibt.
Exakt. Dann hätten sie 4 Punkte und wären als Gruppenzweiter sicher weiter. Sogar eine knappe Niederlage könnte eventuell reichen, um eine dieser berühmten besten Dritten zu werden.
Wahnsinn.
Das ist das perfekte Beispiel dafür, wie Teams am Ende der Gruppenphase taktisch abwägen müssen. Spielen wir auf Sieg und riskieren einen Konter? Oder mauern wir hinten alles zu und sichern das Unentschieden?
Das ist ja eine unglaubliche Nervenprobe, besonders um 4 Uhr morgens.
Absolut.
Aber lass uns mal annehmen, Österreich schafft das. Sie holen am Sonntag um 4 Uhr morgens dieses Unentschieden.
Okay, nehmen wir das an.
Was erwartet sie dann im 16. Finale? Denn dann trifft sie ja die brutale Realität der Setzlisten.
Das stimmt. Der Ausblick ist hart. Wenn sie Gruppenzweiter werden, treffen sie aller Voraussicht nach auf Spanien.
Oh.
Ja, weil Spanien höchstwahrscheinlich ihre eigene Gruppe gewinnen wird. Und Spanien ist ein extrem starker Gegner.
In der Quelle wird dann so ein bisschen historische Hoffnung versprüht, oder?
Genau, der Verweis auf 1978, da hat Österreich das damals viel stärker eingeschätzte Deutschland besiegt. Das legendäre Wunder von Córdoba.
Okay, aber da muss ich jetzt echt mal dagegen halten. Das ist doch blinder Optimismus, oder?
Wie meinst du das?
Naja, seien wir ehrlich. Gegen eine fußballerische Übermacht wie Spanien zu spielen, nachdem man sich gerade so durch die Gruppenphase gekämpft und gequält hat, das ist auf dem Papier doch das sichere Ende, oder? Nicht.
Das wirft echt eine wichtige Frage auf. Und ich verstehe deinen Einwand vollkommen.
Ja, weil Weltrangliste Platz 1, Platz 24, das sind ja Fakten.
Richtig. Aber Weltranglisten und Setzlisten sind eben nicht das Ende der Geschichte. Das ist ja der Kern dieses ganzen Sports.
Okay.
Dieser historische Verweis auf 1978 ist nicht nur Nostalgie, er verdeutlicht ein fundamentales Prinzip. In einem einzigen K.O.-Spiel können alle Wahrscheinlichkeiten einfach über den Haufen geworfen werden.
Weil es keine zweite Chance gibt.
Genau. Durch enormen Druck, durch die simple Tagesform der Spieler oder, wie wir vorhin besprochen haben, durch eine einzige unerwartete rote Karte.
Ah, stimmt. Ein Fehler. Und Spanien spielt plötzlich nur noch zu zehnt.
Exakt. Die Dynamik kippt in Sekundenbruchteilen. Und genau das, das ist der eigentliche Reiz einer Weltmeisterschaft. Die absolute Unberechenbarkeit des Moments.
Wow. Ja, das ergibt total Sinn. Das bringt all diese Regeln und diese kalte Mathematik, über die wir geredet haben, auf so eine ganz menschliche Ebene zurück.
Ganz genau.
Puh, was für ein Ritt. Lass mich das für dich da draußen noch mal kurz zusammenfassen, bevor wir zum Ende kommen.
Gerne.
Wir sind bei diesem Deep Dive wirklich bei den absoluten Basics gestartet. Beim Stürmer und beim Linienrichter. Wir haben uns angeschaut, wie rigide dieses System mit gelben und roten Karten ist.
Mhm.
Dann haben wir uns durch dieses verrückte organisatorische Labyrinth gekämpft. Eine 48-Teams-WM, das 16-Finale, die besten Drittplatzierten.
Eine Menge Mathematik.
Total. Und wir haben verstanden, warum so ein trockener Wert wie das Torverhältnis am Ende darüber entscheidet, ob ein ganzes Land am Sonntagmorgen um 4 Uhr jubelt oder weint.
Ja, am Beispiel von Österreich und Algerien.
Genau. Und ich finde, mit diesem Wissen bist du jetzt als Zuhörer bestens gerüstet, das Turnier wirklich mit Expertenaugen zu verfolgen. Du siehst jetzt die Matrix hinter dem Ballgeschiebe.
Und ich würde mich gerne mit einem letzten, vielleicht etwas provokanten Gedanken bei dir verabschieden.
Oh, da bin ich gespannt. Hau raus.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über Regeln geredet, über Weltranglisten, über komplexe Mathematik und tiefgründige Taktik.
Ja.
Aber wenn man mal bedenkt, dass in dieser brutalen K.O.-Phase am Ende oft ein einziges Elfmeterschießen darüber entscheidet, wer weiterkommt.
Mhm.
Also wirklich nur ein Schuss aus 11 Metern, ein Spieler gegen einen Torwart.
Ja, krass eigentlich.
Dann muss man sich doch fragen, wie viel von diesem glorreichen Titel Weltmeister ist am Ende wirklich das Resultat jahrelanger strategischer Arbeit und wie viel davon ist schlicht und ergreifend absoluter, unkontrollierbarer Zufall?